Moin, hier ist Lukas von Kurswechsel. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Talente gehen. Es gibt ja aktuell eigentlich kein Unternehmen, was nicht händeringend nach passenden jungen Talenten sucht oder zumindest in den eigenen Reihen die potenziellen Talente finden und entwickeln möchte. Die Antwort auf das Problem scheint ganz einfach zu sein: ein gutes Talentmanagement. Also ein effizienter und effektiver Prozess bei der Identifizierung, Gewinnung, Entwicklung und Förderung von Talenten. Ein solches Talentprogramm ist also ein absoluter Erfolgsgarant im sogenannten War of Talents. So schön, so einfach. Doch in der Praxis ist es meist gar nicht so einfach, im Rahmen solcher Programme die Talente darauf vorzubereiten, echte Probleme für ihr Unternehmen zu lösen. Um besser zu verstehen, was es für ein wirksames Talentmanagement braucht, möchte ich mit meinem Gast Joscha Balle den Blick in einen anderen Bereich werfen, wo seit Jahren professionell Talentförderung betrieben wird. Im Sport und im Fußball. Joscha hilft mit seiner Firma Advanced Football Vereinen und Trainern dabei, ein Umfeld zu schaffen, in dem junge Talente sich entwickeln können und so dazu beitragen, mit ihrer Mannschaft erfolgreich zu sein. Joscha und ich diskutieren, was Unternehmen vom Sport lernen können und welche zentralen Prinzipien der Talentförderung Vereine und Organisationen berücksichtigen sollten, um sich in diesem Bereich passend aufzustellen. Wenn dich das neugierig gemacht hat, bleib doch einfach dran.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin, heute also das Thema Talente. Unternehmen suchen sie und wenn sie sie gefunden haben, müssen sie sie auch noch entwickeln. Das ist gar nicht so einfach und da ist guter Rat teuer. Und eigentlich gibt es aber Organisationsformen, die viel Erfahrung mit diesem Kontext haben. Und das sind vor allen Dingen Organisationen aus dem Bereich Sport und insbesondere Fußball. Und ich habe mir heute einen passenden Gast eingeladen, um über das Thema Talentförderung, Talententwicklung im Sportbereich zu sprechen und zu schauen, was können Unternehmen von Vereinen lernen. Herzlich willkommen, Joscha. Magst du dich einfach kurz vorstellen?
Hallo Lukas, schön, dass du mich eingeladen hast und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin der Joscha, 30 Jahre jung und bin ein Kind des Fußballs durch und durch. Bin Sportwissenschaftler, Studierter, habe schon als kleiner Bub angefangen mit Fußballspielen, ganz klassisch auf dem Dorf. Habe da alle Stationen durchlaufen und bin dann aber recht schnell in die Trainerschiene gekommen und eben in die Sportwissenschaftsschiene und habe bei diversen Bundesliga-Vereinen gearbeitet, bis ich dann vor 5 Jahren gemeinsam mit einem Kollegen die Firma Advanced Football gegründet habe. Was wir machen ist, wir fokussieren uns auf den Kinder- und Jugendfußball und helfen Vereinen, sowohl Champions-League-Vereinen und Bundesliga-Vereinen, als auch ganz kleinen Vereinen vom Dorf nebenan, dabei besseres Training zu machen, beziehungsweise den Kindern ein besseres Training zu ermöglichen. Und was da immer mitschwingt, ist eben auch die Talentförderung, aber auch die Talentidentifikation und die Talentselektion.
Wunderbar, dann bist du genau der richtige Ansprechpartner für mich. Bevor wir starten, wie das ganz konkret aussieht, können wir vielleicht mal schauen, was ist eigentlich Talentmanagement? Ich habe uns da mal eine Definition mitgebracht, an der wir uns versuchen, ein bisschen lang zu hangeln. Also Talentmanagement umfasst den Prozess der Gewinnung, der Identifizierung, also der Suche und dann auch der Bindung und Entwicklung von qualifizierten MitarbeiterInnen. Und bei uns bei Kurswechsel sprechen wir oft, wenn es um Talente geht, davon, dass das Könner sind. Aber letztlich geht es darum, eigentlich so ein Bündel von Kompetenzen zu haben, die wir unterscheiden zwischen Wissen und Können. Das kennen die Hörerinnen von uns wahrscheinlich. Also sowohl für Dinge, die man schon kennt, als auch für überraschende Situationen. Vielleicht kannst du aber noch mal sagen, was so eine Definition von Talent im Sportbereich darstellt und was das auch für die Suche und die Identifikation von potenziellen Nachwuchssportlerinnen bedeutet.
Ich habe auch mal zwei Definitionen mitgebracht und einmal so Talent im wissenschaftlichen Kontext bzw. Konzept, und da bezieht sich Talent auf die Variablen, die sich zwischen den Individuen einer Population unterscheiden und ihre Erfolgswahrscheinlichkeit beeinflussen. Das können wir später vielleicht nochmal aufdröseln. Mir gefällt die Definition, wenn man es in Bezug auf die Praxis nimmt, nochmal ein bisschen besser. Und zwar bezieht sie sich auf die Elemente oder die Fähigkeiten oder die Begabung, die im Hier und Jetzt gemessen werden können und die es dann dem Trainer oder dem Scout ermöglichen, möglichst genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wer denn am Ende vorhandene Ressourcen, sei es im Fußballverein oder in der Nationalmannschaft, tatsächlich bekommt.
So. Also das heißt sozusagen, es geht um irgendwie Variablen, die wir überprüfen, um dann zu gucken, investieren wir jetzt Geld in das potenzielle Talent.
Genau, in potenzielle Leistungsfähigkeit, die wir uns erhoffen aufgrund der Variablen, die gegeben sind oder der Begabung, die gegeben ist.
Ich kann mir das gut vorstellen, im Fußball ist es ja auch eine Wette auf die Zukunft. Du hast auch gesagt, ihr arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist eigentlich das Ziel von so Talentförderung im Fußballbereich? Also wo soll es hingehen für die meisten Kinder in dem Bereich?
Wenn man das leistungsorientiert betrachtet, dann ist am Ende jetzt zum Beispiel im deutschen Fußball das große Ziel, natürlich Bundesliga-Fußballer auszubilden idealerweise oder Fußballer, die irgendwie im Profifußball landen. Ganz prinzipiell ist es aber logischerweise das Ziel, irgendwie möglichst vielen Kindern, möglichst vielen Spielern eine ideale Förderung für ihre Begabung oder für die Art und Weise, wie sie Sport machen, zu liefern. Tatsächlich.
Das heißt, wir haben so beides. Einmal irgendwie, einen sehr wertschöpfungsgetriebenen Teil, dass man damit sozusagen auch als Verein vielleicht irgendwie Geld hat. Aber letztlich geht es auch um den Fortbestand der Organisation, ne? Also ich brauche irgendwie genügend gute Talente, damit wir überhaupt spielen können, damit wir wettbewerbsfähig sind, sei das irgendwie im Amateurbereich oder im Profibereich.
Absolut. Und das ist nur die Konsequenz, wenn ich es eben schaffe, mein Training oder mein Umgang mit den Kindern möglichst alters- und entwicklungsgerecht zu handhaben. Bedeutet, wenn ich nicht adäquat mit einem 10-, 11-, 12-, 13-Jährigen umgehe, dann fällt er mir irgendwann raus, weil er eben anfängt mit, weiß ich nicht, Klavierspielen oder mit Zeichnen, weil er sagt, er hat keine Lust mehr auf Fußball. Das führt dann gleichzeitig auch dazu, dass die Gesamtmasse an Fußballern sinkt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Fußballer oder talentierte Fußballer entdecke und fördern kann, dass die sich auch reduziert.
Das ist eigentlich spannend, weil ich glaube, Unternehmen geht das ja irgendwie ähnlich, nur deutlich später, ne? Also man denkt so, jetzt bräuchten wir die Leute, die wir eigentlich nicht haben, also Fachkräfte mit der passenden Qualifikation, die sind aber nicht da. Also das heißt, man muss eigentlich viel früher investieren in die Ausbildung, in die Weiterentwicklung, in die Förderung von potenziellen Talenten, aber das ist ja immer eine Wette auf die Zukunft und das heißt, eine Auswahl ist schwierig oder man sollte sie sehr bedacht treffen oder man kann verstehen, dass da man Hürden hat, nicht jeden vielleicht in so ein Programm reinzulassen oder das besonders gewissenhaft machen will. Lass uns gerne mal über diesen ersten Schritt sprechen, nämlich der Suche und überhaupt erstmal identifizieren, was sind potenzielle Talente. Wie funktioniert das im Sport oder im Fußballbereich? Was macht man da ganz konkret?
Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt viele Vereine und viele Institutionen, die legen sich eine Art Profil an, zum Beispiel ein Positionsprofil, und die sagen, wir brauchen einen Stürmer. Hat man jetzt bei der WM in Katar ja gesehen. Vielleicht hat uns der ein oder andere Stürmer, der den Ball über die Linie drückt, gefehlt. Und schauen dann, wie sie es schaffen, über mehrere Jahre hin solche Spieler zu entwickeln beziehungsweise dann auch zu identifizieren. Das ist so der eine Ansatz, also klar nach einer Profilbeschreibung beziehungsweise einem Positionsprofil zu arbeiten. Es gibt aber auch den anderen Ansatz, wo gesagt wird, uns ist es erstmal egal, was oben für ein Spiel oder beziehungsweise unten für einen Spieler rauskommt, sondern wir wollen einfach eine ganz, ganz breite Masse an Spielern haben, die zum Beispiel Bewegungstalente sind, ja, die ganz viele Sachen mit dem Ball können, die gute physische Voraussetzungen haben, also sehr schnell sind, sehr viel rennen können, und die dann vielleicht auch noch ein taktisches Verständnis haben. Und dann schauen wir einfach mal, auf welche Position wir die stellen. Klassisches Beispiel ist so der Philipp Lahm. Jeder kennt es vielleicht noch von der WM 2006. Hat er links hinten angefangen, im Eröffnungsspiel das erste Tor geschossen. Und am Ende seiner Karriere war er dann im Zentrum platziert im Spielfeld. Und dazwischen war er mal noch Rechtsverteidiger und irgendwie mal rechts vorne. Und das sind so die zwei Ansätze. Einmal zu sagen, okay, ich möchte spezifisch ein Profil ausbilden. Und das Zweite ist dann eben, ich nicht spezifisch, sondern möglichst breit, möglichst lange und dann gucken, was passt mir denn gerade in meine Mannschaft rein.
Das ist total spannend. Natürlich ist man in Bremen beim Thema Stürmerprofil, sagen wir haben ja den richtigen mit Niklas Füllkrug da. Aber das ist ja schon spannend, weil ich glaube, Unternehmen machen ja vor allem das Erste, ne? Also wir haben so ein ganz klassisches Profil, wo wir sagen, ja, wir haben die Anforderungen eines Unternehmens an eine bestimmte Stelle und das muss jetzt das Qualifikationsprofil des Bewerbers muss dazu passen. Also quasi, weiß nicht, wie ich mir das beim Stürmer vorstelle, guckt man sich die Wachstumsfuge an und schaut, ob er noch ein bisschen größer wird oder die Körperlichkeit, also dass man das schaut. Aber das heißt, wir gucken eigentlich so spezifisch ausgehend von einem Wunschbild, wie soll der Spieler in Zukunft aussehen, guck mir, was erfüllt er jetzt schon und wo können wir gucken, ob das in Zukunft sich dahin entwickelt. Verstehe ich das richtig?
Das ist richtig und das ist die Problematik auch an dem ganzen Thema, weil das, was ich jetzt momentan als wichtig erachte, wir brauchen jetzt in Deutschland wieder einen Stoßstürmer, der groß und bullig ist wie Niklas Füllkrug. Es kann sein, dass sich das in 5 Jahren wieder geändert hat, weil ich doch lieber auf kleine Lionel Messis, die da im Zentrum rumwirbeln, setzen möchte. Und das macht die Talentförderung auch so, vor allem im Sportbereich, so wahnsinnig schwierig, weil sich eben Rollenprofile und Anforderungen an den Fußball ständig ändern und das eben kein statisches System ist, sondern immer mit diversen Trends geht. Ja, wenn man Spanien sich zum Beispiel anguckt, die sind einfach immer körperlich ein bisschen unterlegener, aber die sind einfach technisch und taktisch wahnsinnig gut ausgebildet. In Deutschland oder in England hat man dann viel mehr diesen Aspekt der Physis in dem Spiel, die man mit reinbringt und auch vielleicht so ein bisschen mehr über die Gier und über die Mentalitätsgeschichte. Und das ist einfach nicht klar zu fassen. Und eine Sache, die da einfach wahnsinnig wichtig ist, ist es, ein möglichst großes und breites Fundament zu haben an Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten, die ich einem Spieler mitgebe, um dann möglichst hoffentlich später irgendwann mal Bestleistung bringen zu können.
Aber das heißt ja eigentlich, dass man das nicht kontextlos machen kann, ne? Also man muss immer betrachten, wie sieht das Spiel jetzt aus? Und immer in der Gewissheit, okay, das wird sich vielleicht ändern. Also das ist ja bei Unternehmen genauso. Also wir haben jetzt eine Anforderung, wir haben gerade eine Nachfrage an bestimmten Produkten und Dienstleistungen. Dafür brauchen wir eine bestimmte Anzahl von Menschen und ein bestimmtes Qualifikationsprofil oder ein Talentprofil. Aber das ändert sich vielleicht. Und das ist immer die Herausforderung dieser Blase, ne? Dass du eigentlich wahrscheinlich jetzt auf den aktuellen Bedarf fokussierst und danach hingehend überhaupt Talent in den Blick nimmst. Du aber gar nicht weißt, wie sieht's denn später aus oder was kommt dann, wenn die da an der passenden Stelle sind oder wenn man eben auf dem Weg in den Profibereich ist, vielleicht beim Fußball.
Absolut, und das ist ja das Spannende, dass dieses Mehrdimensionale, was man jetzt rein auf den Menschen oder auf den Spieler runterbrechen kann in Form seiner technischen Fähigkeit, seiner taktischen Fähigkeit, seiner physischen Fähigkeit, dass man das eben auch auf das Spiel übertragen kann, im Sinne von, was wird denn eigentlich wie wird Fußball in 10 Jahren, in 15 Jahren aussehen? Hat sich das vielleicht nochmal komplett geändert? Und da so die Mischung zu finden zwischen, ich bilde das jetzt aus, was ich gerade glaube, was wichtig ist und was ihm vielleicht auch weiterhilft und was brauche ich aber in 10, 15 Jahren?
Lass uns gerne mal drauf schauen, wie wir denn überhaupt Talente dann auswählen. Also ich weiß nicht genau, in welcher Ebene wir ansetzen wollen, aber so, woran erkennen wir denn dann Talente und wie machen wir das heute ganz konkret? Also, wie komme ich in so ein Förderprogramm im Sport? Was muss ich dafür machen?
Eine Sache, die natürlich am eindrücklichsten ist und am schnellsten auch irgendwie rauszufiltern, ist logischerweise die Physis beziehungsweise die Bewegungsabläufe, die ich als Spieler jetzt im Fußball mit einem Fußball habe. Ja, das ist so. Der Klassiker ist so dieses Shouting Talent, nennt man das auch. Wir gehen auf irgendeinen Fußballplatz, sehen ein Kind und das dribbelt halt wie Lionel Messi durch die Gegend und schießt die meisten Tore. Da würden sehr viele Leute sagen, okay, das ist jetzt ein Talent. Ja, weil der sehr gut mit dem Ball kann, obwohl er erst 10 Jahre alt ist, weil er super stark schießen kann und weil er auch noch sehr schnell ist. Es gibt dann aber neben diesen Shouting Talents, gibt es eben auch noch so die ruhigen Talente, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Ball dribbeln können, die aber trotzdem sehr, sehr gute Entscheidungen treffen auf dem Platz. Ja, die vielleicht nie einen Fehlpass spielen oder die einfach wahnsinnig gut so ein Spiel strukturieren können, schon im Alter von 13, 14 Jahren. Und da gibt es dann immer eine Unterscheidung und dann muss ich mir überlegen, okay, was möchte ich denn eigentlich haben? Möchte ich so ein klares Talent im Sinne von, den erkenne ich und den fördere ich jetzt mit seinen Waffen, die er hat auf dem Spielfeld, oder versuche ich eher einen Spieler zu nehmen, der ganz viele Aspekte mitbringt?
Und der Kontext, in dem ich unterwegs bin, ist aber eigentlich immer so eine Spielsituation, ne? Also der Sport hat natürlich den Vorteil, dass wir eigentlich direkt die Talente im Tun beobachten können. Und würdest du sagen, also das haben Unternehmen nicht, aber würdest du sagen, das hat auch so Probleme, weil du irgendwie Verzerrung hast, gerade dadurch, dass du sozusagen diese Shouting-Talents, also vielleicht die offensichtlichen Talente, besser siehst als andere und es letztlich immer auch um Outperform geht, ne? Also ich muss ja eigentlich quasi nur besser sein als alle anderen, die um mich rum sichtbar sind, und dann reicht das schon eigentlich, um den Fokus der Scouts zu kommen.
Ja, das ist ein guter Aspekt, weil der DFB versucht es auf folgende Art und Weise zu lösen. Die haben seit jetzt 10, 12, 15 Jahren haben die eine Testbatterie entwickelt, wo die ihre Talente, ihre Spieler, wo sie glauben, dass die gut sind und auch gut werden in Zukunft, wo die testen. Ja, mit Gewandtheit, mit Schnelligkeitsparcours, die müssen Pässe gegen eine Art Bierbank spielen, die müssen 3 gegen 3, 4 gegen 4 spielen, und das Ganze begleiten die wissenschaftlich. So, die versuchen da dann sozusagen Tendenzen rauszulesen, was brauche ich denn als Mindestanforderungen im Dribbling mit dem Ball in dem Parcours, um später mal spitze zu werden. Das ist prinzipiell ganz gut, kann einen Anhaltspunkt geben. Das Problem ist aber natürlich, dass es immer so Leute gibt und auch Spieler gibt, die nicht in dieses Raster fallen. Ja, so ein Niklas Füllkrug zum Beispiel, denken jetzt viele, ja, naja, der ist durch dieses Raster gefallen, aber der war auch in allen Talentprogrammen des DFBs war der schon zugegen, der hat auch alle U-Nationalmannschaften mitgespielt. Und trotzdem gibt es neben diesem klassischen Niklas Füllkrug oder einem Toni Groß, wo man einfach direkt sieht, wow, der kann sehr, sehr viel, kann Talent auch noch ein anderes Merkmal sein, das man vielleicht nicht rein auf den Sport beziehen kann. Ja, vielleicht ist es jemand, der vielleicht fußballerisch nicht ganz so gut ist, der aber wahnsinnig gutes Gespür hat auf dem Feld, um seine Mannschaft mitzuziehen. So ein Aggressive Leader vielleicht ein bisschen mehr. Und den habe ich dann gar nicht mit meinem Positionsprofil so richtig auf dem Schirm, aber der kann mir vielleicht trotzdem helfen, meine Spiele und meine Meisterschaften zu gewinnen.
Ja, das sind so zwei Gedanken, die mir gerade kommen. Irgendwie das eine ist so ein bisschen, dass es ja letztlich immer noch Training ist oft, ne? Also natürlich schafft man so Spielsituationen. Das ist ja der Vorteil wahrscheinlich am Sport. Du kannst irgendwie tatsächlich Wettbewerbe fahren, um so ein bisschen den Charakter von echtem Wettbewerb zu schaffen. Das hast du im Unternehmen nicht, aber diese Idee zu sagen, wir müssen überhaupt die Leute uns anschauen, wie sie arbeiten, wie sie das machen, und das aber eigentlich ausgerichtet mit einem echten Ziel, ne? Also wenn wir ein Trainingsspiel haben, dann kann ich mir vorstellen, da macht jemand ein paar Tricks, da performt jemand total, aber sehr wenig mannschaftsdienlich, weil er weiß, es ist nur ein Trainingsspiel. Und ich kann mich hier mal zeigen und zeig, was ich für tolle Sachen kann und wie ich beweglich bin. Und das heißt aber, eigentlich besser wäre es oder realistischer wäre ja natürlich die Überprüfung in einem echten Wettbewerb, also sagen, wenn es wirklich um Nachwuchswettbewerb geht, und dann zu sagen, okay, das Ziel ist auch, die Mannschaft soll gewinnen, ne? Nicht nur ich zeige mich mit meinen 10 Toren. Also so die Kombi wäre, und das glaube ich ist bei Unternehmen ja auch immer eine Frage, wie kriegen wir eine echte Wettbewerbssituation hin mit einem gemeinsamen Ziel, was wirklich drauf einzahlt, entweder auf den Verein oder auf das Unternehmen, und nicht nur sozusagen so ein Trainingsspiel, wo jeder das machen kann, was ihn möglichst gut dastehen lässt.
Absolut. Und im Fußballbereich dann nochmal speziell, ich kann die besten Messinstrumente und die besten Testbatterien haben und die besten Scouts und Trainer. Am Ende muss dieser Spieler vor 60.000 Fans in der Allianz Arena, muss der vielleicht einen Elfmeter schießen oder muss einen Flugball spielen können oder aufs Tor schießen können. Und das ist eine Situation, die kannst du einfach nicht in Form von Testbatterien oder von irgendwelchen Prognosen ableiten, sondern du musst diese Talente, diese Spieler in diese Situation bringen. Und das ist dann auch der größte, der größte Faktor. Man muss Sportlern und Talenten die Chance geben, sich zeigen zu können. Und in dieser Situation, in die ich ihn am Ende bringen möchte, in die muss ich ihn auch bringen. Also gutes Beispiel, wenn ich das vielleicht mal anbringen darf, ist so Julian Nagelsmann, der Trainer war bei der TSG Hoffenheim damals, U17, U19 Trainer, und der ist dann Profitrainer geworden. Und just ist er in die Profimannschaft gekommen, haben so Spieler wie Nadim Amiri, Dennis Geiger, haben die Möglichkeit bekommen. Das waren alles A-Jugendspieler und die sind jetzt immer noch gestandene Bundesliga-Profis. So, und das lag vor allem daran, dass er ihnen eben die Möglichkeit gegeben hat, okay, du darfst hier spielen, du darfst Fehler machen, auch auf Bundesliga-Niveau, und kannst dich dann in diesem Kontext weiterentwickeln und nicht nur im Jugendbereich.
Also vielleicht, um das so für die Identifikation so mitzunehmen, ist, dass das hilft. Also man sieht sozusagen so eine Grundausstattung, eine Basis im Training, in den ganzen Kontexten. Und das ist okay, um überhaupt zu wissen, sind die fähig, Fußball zu spielen auf einem gewissen Level? Und das Gleiche könnte man ja sagen, liefern Assessment Center auch, ne? Also die reichen, um zu gucken, kannst du überhaupt generell in diesem Bereich, in dieser Branche, bist du da überhaupt fähig? Hast du die Grundvoraussetzungen? Das heißt aber letztlich ist an dem Moment, wenn du in diesem ersten Schritt der Identifikation bist, eigentlich nur so eine Art minimalen Auslese von den Leuten, die potenziell überhaupt in Frage kommen. Wir sprechen eigentlich noch gar nicht über Talente an dem Punkt, sondern einfach nur an der Menge an potenziellen Menschen, die das machen können. Vielleicht kannst du nochmal sagen, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, so was so Probleme sind im Fußball oder auch im Sport generell, warum das Erkennen von echten Talenten so schwierig ist. Also so nicht nur die es potenziell können, sondern wirklich, wo man denkt, das ist jetzt ein richtiges Talent, gibt es da Dinge, die das verzerren oder die Auswahl dann schwierig machen.
Ein großer Aspekt ist da das Alter, und damit ist nicht nur das kalendarische oder das chronologische Alter gemeint, sondern durchaus auch das biologische. Ja, ich habe ja vor allem im Jugendbereich und dann im Übergangsbereich, wenn es in den Erwachsenenfußball geht, habe ich unterschiedliche Ausprägungen. Ja, ein Spieler kann chronologisch 17 Jahre alt sein, aber von seiner Physis entweder noch 14 sein, weil er ein bisschen kleiner gewachsen ist, oder er kann schon ausgewachsen sein und ein Muskelpaket und wahnsinnig schnell sein. Das ist mal ein Aspekt. Und dann gibt es noch mal eine andere Dimension, und die ist dann vor allem im Sportkontext wahnsinnig wichtig, ist das Trainingsalter. Das bedeutet, wie viele Stunden hat denn ein Spieler oder ein Kind oder ein Sportler schon trainiert bzw. angeleitetes Training bekommen? Ja, wenn ich jetzt einen 15-Jährigen habe, der seit er 4 ist im Verein spielt und immer die besten Möglichkeiten hatte, weil er die besten Trainer hatte, sein Papa hat jeden Tag mit ihm im Garten gespielt, er hat noch einen großen Bruder idealerweise, der ein bisschen kicken kann, dann hat er ganz, ganz andere Voraussetzungen wie ein Kind, das vielleicht erst mit 14 angefangen hat zu spielen und erst seit 2,5 Jahren oder 3 Jahren im Verein ist, aber vielleicht ähnliche Leistungen bringt momentan wie der Spieler, der schon sehr, sehr lange im Training ist und in diesem Umfeld ist. Und da wird es dann spannend, sich anzuschauen, genau, okay, wie alt ist denn nicht nur das chronologische und das biologische Alter, sondern auch das Trainingsalter? Also wie viel Input hat er denn eigentlich schon sehr spezifisch für diese eine Sportart bekommen?
Mhm. Ich finde das voll spannend, weil es ist eigentlich so eine relative Messung von Entwicklung und auch Leistung in dem Moment, ne? Also die Frage ist, wonach sucht man? Sucht man nach so einem optimalen, ob einer optimalen Leistung in dem Moment? Das ist ja beim Sport wahrscheinlich eher so, weil du sollst in den 90 Minuten oder in der Spielzeit halt das Beste bringen. Aber wenn man das auf Unternehmen bezieht, dann ist es ja total interessant, dass wir ja genau die andere Verzerrung haben, ne? Du sollst irgendwie möglichst viel Training, Angeleitetes haben, und je mehr, desto besser. Und das verzerrt wahrscheinlich schon den Eindruck total, weil wenn du ganz viel Praktika, irgendwelche Weiterbildung hattest und dann Leistung bringst, dann ist es ja quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil du gehst davon aus, die leistet eh schon die bessere Leistung, aber du ziehst gar nicht in Betracht, dass dieses Invest an Zeit und wahrscheinlich Ressourcen ja eigentlich das verzerrt, das Bild, und vielleicht die Leistung jetzt in dem Sinne nicht schmälert, aber das Talentgefühl ja doch kritischer sein sollte, ne? Weil vielleicht ist die Person, die weniger von diesen Weiterbildungsmöglichkeiten hatte und ähnliche Leistungen bringt, ja viel interessanter, weil sie sozusagen mit weniger Mitteleinsatz gleich gute Ergebnisse bringt.
Ja, und vielleicht auch mehr Potenzial hat als derjenige, der eben immer so ein Maximum an Unterstützung gebraucht hat oder gehabt hat, als wie jemand, der es jetzt eben schafft, ohne Unterstützung und einfach aus der kalten Hose heraus sozusagen Höchstleistung zu bringen.
Ja, wahrscheinlich ist es auch ganz beruhigend für viele Unternehmen, dass wir dass nicht nur die große Vergangenheit in irgendwie Qualifizierung Weg zum Talent sein kann, sondern dass Talent immer situativ, kontextabhängig auch identifizierbar ist. Das führt natürlich dazu, dass diese ganzen Skills, die du auch vorhin schon beschrieben hast, dass das ja irgendwie wichtige Kriterien sind und die wir auch alle messen, dass es aber letztlich ja um diese Messbarkeit geht. Und die Frage ist das, matcht das wirklich mit dem, was man haben will? Also du hast vorhin diese spannende Unterscheidung zwischen so Skillprofil und dann irgendwie so vielleicht so einem ganzheitlicheren Ansatz zum Bewegungstalent gemacht. Eigentlich will ich ja diese Skill-Fokussierung und diese Messbarkeit habe ich ja vor allen Dingen beim ersten. Und trotzdem hast du es auch vorhin schon angerissen, gibt es dann oft irgendwie noch so ein Bauchgefühl, ne? Will ich das wirklich? Passt das zu unserem Gefüge? Und das heißt, diese Kriterien sind, wenn man es irgendwie zuspitzt, eher so pseudo-objektiv, um Entscheidungen zu begründen und zu legitimieren und eigentlich vielleicht nicht immer ausschlaggebend zu sagen, das ist jetzt ein Talent, deswegen ist es bei uns dabei, sondern der Kontext ist total entscheidend und die Passung ist wichtig und vielleicht nicht die, und zwar nicht im Sinne der Skill-Matrix, sondern zu dem, wo kommt das Talent eigentlich hin?
Mhm. Absolut.
Ja, ich finde es super spannend, weil, also ich weiß nicht, im Recruiting oder so sagt man da irgendwie oft hire for attitude, train for skill. Also, dass man eigentlich dieses Skill-Game gar nicht so ausreizen muss und lieber gucken muss, passt das? Ist da irgendwie eine Grundvoraussetzung? Die muss natürlich da sein als Talent generell. Aber dass wir dann eigentlich gucken, dass das Skill im weiteren Sinne, dass das später eigentlich erst erfolgt und wir gar nicht so bei der Auswahl darauf fokussieren sollten, weil wir gar nicht wissen, ist das das, was wir brauchen. Ich fände es mega spannend, wenn wir einen Schritt weitergehen und sagen, wenn das Talent dann da ist und wir haben irgendwie gesagt, okay, wir haben jetzt ein paar Talente im Bereich und jetzt müssen wir irgendwas mit denen machen, ne? Also die sollen irgendwie langfristig in die Bundesliga. Was machen da Vereine gängigerweise? Wie sieht so ein typisches Programm aus und wie ist es ausgerichtet, wenn wir diese Unterscheidung machen zwischen diesem Skillprofil und dem generalistischeren Bewegungstalent? Wie gehen da Vereine vor?
Das ist auch wieder, da gibt es Unterschiede, das macht jeder Verein ein bisschen für sich, aber es gibt sicherlich einen Grundstandard, den die an den Tag legen und es wird schon versucht, sehr, sehr ganzheitlich das Ganze anzugehen. Also es geht nicht rein um den fußballerischen Aspekt, also rein Fußballtaktik, Fußballtechniken, sondern es wird schon auch viel auf Persönlichkeitsentwicklung gelegt. Es wird viel auf, ja, wie resilient gegenüber Herausforderungen ist der Spieler. Und das ist vielleicht auch ein Thema, das jetzt während der WM so ein bisschen aufkam. Können deutsche Spieler oder die Spieler der deutschen Nationalmannschaft momentan noch Widerstände überwinden oder sind die alle in der Wohlfühlzone, wenn sie bei der Nationalmannschaft sind? Das ist ein bisschen populistisch. Ich glaube schon, dass da Bundesliga-Vereine im Nachwuchs sehr darauf achten, dass Kinder und auch Spieler in ihren Mannschaften diese Herausforderung haben. Schon allein, weil sie am jedes Wochenende eigentlich gegen gute andere Mannschaften spielen und weil sie Leistung bringen müssen. Und wer einmal durch dieses System läuft über mehrere Jahre und es dann in Anführungszeichen auch überlebt, der hat schon ein sehr, sehr hohes Maß an Resilienz gezeigt und auch an Widerstandsfähigkeit. Und das ist aber trotzdem so eins der Talentmerkmale schlechthin, das auch immer gleich wichtig bleibt, ist dieses mit Herausforderungen umgehen können und diese auch zu überwinden. Ja, also schaffe ich es wirklich, mich gegen einen deutlich besseren Gegner in irgendeiner Form im 1-gegen-1-Duell durchzusetzen? Oder schaffe ich es mal, wenn ich eine längere Phase habe, wo ich einfach scheiße spiele? Und das ist dann immer so ein bisschen der Unterschied, wo ich sagen muss, okay, wie macht es der eine Verein, wie macht es der andere Verein? Aber im Grunde so diese grundlegende Marschrichtung ist schon sehr, sehr ähnlich im deutschen Fußball.
Das heißt aber ja eigentlich, wenn ich mir das Training anschaue oder die Talentförderung, dann hat das sozusagen wieder einen Teil, aber wir machen jetzt nicht irgendwie nur taktische Schulungen oder Schusstraining oder so, das ist ein Teil des Trainings, aber das ist nicht der zentrale Übungskontext, wo Talente sich bewegen?
Manchmal ist es so, in Teilen, das hängt immer sehr vom Trainer beziehungsweise auch vom Altersbereich ab. Also vor allem im unteren Bereich, wenn ich jetzt von Spielern U9, also 8 Jahre bis 12, 13 Jahre spreche, dann ist es idealerweise, wenn ich wirklich alles so ein bisschen mit reinbringe. Ja, viele Spielelemente, viele Bewegungselemente, viele taktische, technische Elemente. Wenn ich dann natürlich weiter hochschaue in den älteren Jugendbereich, dann wird es natürlich immer taktischer. Einfach weil die Vereine versuchen, und da kann man jetzt geteilter Meinung sein, sich ganz oft versuchen, an der Spitze, in dem Fall an der Bundesliga, zu orientieren und zu schauen, okay, was braucht denn ein 18-jähriger Spieler, der nächstes Jahr vielleicht Profi wird, was braucht er denn an taktischen Handwerkszeug, um später dann in einem Jahr oder in 2 Jahren Leistung zu bringen.
Das heißt, also ich versuche mal den Übertrag so zu so Talentprogrammen, die ich kenne im Unternehmen, weil da passiert eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, ne? Also da kommst du in so Programme rein, da hast du, glaube ich, auch so Projekte, die du machst, vielleicht so unternehmensintern, aber dann kriegst du vor allen Dingen so Weiterbildungsmaßnahmen im Skillbereich. Also wie präsentiere ich mich besser, wie mache ich Präsentationen, vielleicht auch noch sowas zu Führungsthemen, aber es geht vor allen Dingen darum, dass du erstmal Skills aufbesserst. Und mein Gefühl ist, das sind ja eigentlich schon Talente, die sind quasi nicht mehr im ganz unteren Jugendbereich, so vergleichbar mit dem Fußball, sondern die sind relativ weit in ihrer Entwicklung, sind eigentlich schon ready und müssten jetzt eigentlich mal ran. Ne? Also die müssten eigentlich genau das, was du beschreibst, eigentlich mal Widerstände lösen, damit umgehen lernen und Herausforderungen kriegen, damit sie sich sozusagen weiterentwickeln. Und wie ich da vorhin angerissen habe und wie wir gerne bei Kursexe sagen, eigentlich jetzt so nicht mehr komplizierte Situationen haben, also irgendwie mal lernen, wie baut man eine Präsentation auf oder irgendwelche Prozesshandbücher besser können. Das ist auch wichtig, aber das können die meistens schon, sondern eigentlich komplexe Probleme lösen. Ne? Und das ist im Fußball ja auch ein Thema, was, glaube ich, viele ja, Trainer auch beschäftigt eigentlich, oder?
Absolut. Und da unterscheiden sich dann gute und ja, nicht ganz so gute Trainer tatsächlich. Gute Trainer schaffen es eben, ihre Spieler immer wieder, vielleicht auch jeden Tag aufs Neue, vor komplexe Herausforderungen zu stellen, die sie dann aber durchaus auch meistern können. Logischerweise, wenn ich jetzt einen U9-Spieler habe, der 8, 9 Jahre alt ist, dem muss ich jetzt nicht in eine Situation stecken, wo der ein 11 gegen 11 spielt, sondern dem muss ich ein Problem auf dem Spielfeld zeigen bzw. lösen lassen, dass er kann in seiner jetzigen Herausforderung. Das ist dann vielleicht nur ein 3 gegen 3 oder auch nur ein 1 gegen 1. Wohingegen ich dann, wenn ich älter werde und dann ein U17, U19 Spieler, also kurz vor dem Sprung bin in den Profibereich, ich natürlich in größeren Zahlenverhältnissen arbeiten kann, also mehr Eindrücke, mehr Gegner, mehr Mitspieler, wo das Ganze dann noch ein bisschen komplexer wird.
Das heißt aber eigentlich so die Aufgabe eines jeden Trainers ist dann die, die Talente mit dem richtigen Problem zu versorgen, mit denen sie selber umgehen lernen müssen.
Ja, jedes Talent und jedes Talent für sich einzeln. Und das ist natürlich die Herausforderung im Sport und im Mannschaftskontext, dass jeder Spieler unterschiedlich ist. Und du eben nicht eine Mannschaft hast, die du mit dem gleichen Ansatz versuchst zu formen und zu fördern und zu fordern, sondern es muss halt jeder Spieler einzeln seine richtige Lern- und Entwicklungsumgebung finden, idealerweise. Und da muss man sagen, ist der Fußball in Deutschland zumindest noch sehr weit davon entfernt, einfach weil Ressourcen fehlen und weil ja, Strukturen und Prozesse fehlen, die das tatsächlich auf einem Niveau möglich machen, dass man ja, Talente, Spieler wie am Fließband produziert.
Ich habe zu wenig Ahnung. Ich hätte eine Vermutung, warum das aus einer unternehmerischen Perspektive schlau ist, ne? Das vielleicht gar nicht so individuell zu machen, weil es ja super schwer, das dann messbar und vorzeigbar und vergleichbar zu machen. Und ich glaube, das passiert ja auch so ein bisschen in so Unternehmenskontexten, dass wir eigentlich die Talente eher so ein bisschen überprüfen und schauen, wie die sich machen, damit wir das wieder messen können. Aber ein richtiges Talent zeigt sich ja erst in der Situation, wenn es für ein ganz konkretes Problem eine Lösung finden muss. Und ich finde eigentlich im Fußball, kann ich mir vorstellen, da gibt es ganz konkrete Beispiele, Spielsituationen, wo Probleme da sind. Vielleicht kannst du sagen, welche Beispiele es da im Fußball gibt und vielleicht auch, wenn es nicht deutsche Fußball ist, ob es andere Verbände gibt, die da weiter sind in dieser Ausrichtung.
Also die wichtigste Das wichtigste Merkmal in dem Fall und der wichtigste Aspekt ist sicherlich, man muss den Talenten die Möglichkeit geben, sich in diesen Situationen, in diesen komplexen Situationen zurechtzufinden und auch ein Stück weit zu akklimatisieren. Und das betrifft dann gar nicht mehr den Trainingsbereich, weil das können Spieler irgendwann, wenn die das System durchlaufen haben, sondern es geht tatsächlich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wie bei einem Julian Nagelsmann darum, dass ich jungen Spielern die Möglichkeit gebe, spielen zu dürfen. Und heißt Samstag nachmittags 15.30 Uhr in der Bundesliga mich beweisen kann und wenn es nur für 15, 20 Minuten ist. Und dieser Sprung vom im Training da sein und vielleicht mit den Profis mittrainieren dürfen hin zu, ich bin jetzt Teil dieser Mannschaft und ich spiele auch in einer Wettkampfsituation. Und das klappt in Deutschland sicherlich schon ganz gut. Es gibt aber auch Ligen, wie jetzt zum Beispiel in Portugal, wo ich einfach einen niedrigeren Altersdurchschnitt habe. Vielleicht nochmal einen Ticken besser, einfach weil die andere Voraussetzungen haben, auch finanzielle, als jetzt in Deutschland, wo ich Spielern diese Chance geben muss. Ein gutes Beispiel ist da vielleicht auch SC Freiburg, die ja einen deutlich kleineren Etat haben, als jetzt andere Vereine wie Dortmund, wie Leverkusen oder wie Bayern und es trotzdem schaffen, mit immer wieder junge Leute zu produzieren aus ihrer eigenen Akademie. Warum? Weil sie ihnen eben die Chance geben und diese Spielzeiten geben. Und das bei größeren Vereinen vielleicht nicht ganz so oft der Fall ist, wo es dann immer nur ums Ergebnis geht und man nicht diese Langfristigkeit im Kopf hat.
Ja, wahrscheinlich ist es auch dem geschuldet, wo man steht und welche Bewegungen es gibt. Und auch der Markt verändert sich ja immer wieder. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal sagen, wie du diese Lücke schließt, ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du aus dem Training kommst und dann in eine Spielsituation kommst, wirst du im Training nicht irgendwie immer ganz einfache Situationen haben, die dich vorbereiten auf eine Spielsituation. Gibt es Praktiken, die ihr nutzt oder so, wo ihr diese Lücke zwischen dem überraschungsreichen Spiel und dem ganz klassischen Skilltraining vielleicht eher so simuliert, um eine Vorbereitung wahrscheinlicher zu machen, um überhaupt bestehen zu können in so einem krassen Spiel in der Bundesliga dann?
Ja, idealerweise ist es tatsächlich so, dass mein Training noch mal ein bisschen komplexer ist als das, was dann eigentlich im Wettkampf vorkommt. Das bedeutet, ich mit noch schwierigeren Situationen konfrontiert werde als Spieler im Training, als es im Wettkampf ist. Das kann zum Beispiel sein, dass ich vermehrt in der Unterzahl im Training spiele. Ja? Dass wenn ich ein 3 gegen 3 oder besser gesagt eine 11 gegen 11 im Wettkampf habe, dass ich im Training dann immer nur in Unterzahl spiele oder ich mal in Überzahlsituationen komme. Oder ich es durch unterschiedliche Feldformen meinen Spielern schwerer mache als Trainer. Ja, zum Beispiel mal die Ecken abschneide und nur noch in so einem Diamant spiele, dass der Spieler eben nicht ständig den Ball die Außenlinie entlang spielen kann, sondern er muss das Spiel immer in die Mitte öffnen, weil ich das für mein Spiel haben möchte. Und dann ist es im Training ist es eine wahnsinnig schwierige Umstellung, weil als Fußballer bin ich halt gewohnt, idealerweise gucke ich nach vorne, spiele den Ball geradeaus, muss ihn ja aber jetzt durch die unterschiedliche Feldform, muss ich ihn halt diagonal in die Mitte, ins Zentrum spielen. Und wenn ich diese Freiheitsgrade dann so ein bisschen variiere im Training und immer wieder neue komplexe Aufgaben lösen muss als Spieler, dann fällt mir das irgendwann leichter, das auch in einem Wettkampf umzusetzen.
Ja, ich denke da an Stephen Curry, der, glaube ich, irgendwie von jeder Position wirft. Also so, wenn man versucht, so einen Dreier zu werfen von ganz weit weg, dann sagt man ja auch, die Position, von der du wirfst, das ist die letzte Position, die du nutzt. Also dass du irgendwie näher und ganz viel weiter weg, also dass du eigentlich andere Situationen übst, um das zu spielen, ist es, glaube ich, da ist wahrscheinlich die Brücke zum Unternehmen die schwierigste, weil das, was du ja eigentlich beschreibst, sind sozusagen so Musterbrechungen in der bisherigen Idee. Ne? Also du hast ein abgegrenztes Spielfeld und eigentlich eine klare Erwartungsstruktur, wie das Spiel läuft. Und das ist ja vergleichbar mit Unternehmen vielleicht auch. Da ist ganz klar, wie läuft das. Nur im Sportbereich oder gerade im Fußball kommt ja kein Trainer drauf und sagt, okay, ich habe euch jetzt hier für 90 Minuten jeden Spielzug hingelegt und genau so macht ihr das. Aber es gibt ja schon so ein bisschen taktische Vorgaben und aber auch Freiheiten für Spieler. Experimentiert man da im Jugendbereich auch schon ein bisschen rum, also zu sagen, okay, wir lösen sozusagen das Entscheidungshandeln der jungen Spieler aktiver aus, indem sie bewusster Entscheidungen treffen müssen und sagen, okay, wir haben vielleicht eine Formation, wie wir spielen wollen, aber die ist ja nicht immer fix, sondern ändert sich. Und ich darf auch mal da ausbrechen, um Dinge zu machen. Wie fördert man sowas im Sportbereich?
Genau, so wie du es beschrieben hast, tatsächlich, man versucht, die Entscheidungsfähigkeit von Sportlern oder in dem Fall Fußballern ja, noch mehr in den Trainingsalltag zu bringen und eben kein klassisches, so wie du es nennst, Skill-Training zu machen. Man passt sich den Ball über 3 Meter hin und her für 10 Minuten, dann hat man das 50 Mal gemacht und dann geht man 4 Meter auseinander und am Ende ist man 20 Meter auseinander, sondern man versucht immer den Kontext herzustellen. Bedeutet, mal ist ein Gegner, der mich angreift, mal bekomme ich den Ball hoch zugespielt, muss ihn verarbeiten und dann weiterspielen. Mal ist es mit einem Torabschluss verbunden und ich versuche eben immer einen Kontext herzustellen, der immer auch Druckvariablen hat. Also sei es Gegnerdruck, sei es Zeitdruck, sei es Raumdruck. Und durch dieses immer wieder eine neue Entscheidung treffen, habe ich eben eine breitere, ja, Entscheidungsbasis, auf die ich zurückgreifen kann und auch einen höheren Erfahrungswert, auf den ich auch im Wettkampf dann zurückgreifen kann.
Und dafür ist aber auch okay, dass ich mich mal aus der taktischen Formation wahrscheinlich löse, ne?
Ja, absolut. Also anders geht's nicht, weil man, so wie du es auch schon gesagt hast, das Sportspiel Fußball, weil es einfach zu komplex ist. Ja, es sind zu viele Variablen, jetzt nicht nur meine 11 Gegenspieler und meine 10 Mitspieler, sondern ich habe auch noch Witterungsbedingungen, ich habe unterschiedliche Untergründe, ich habe unterschiedliche, ja, Ergebnisse, Zwischenstände, vielleicht muss ich mal 2 Tore schießen, damit ich noch das Spiel gewinne oder weiterkomme. Und das kann ich nicht alles simulieren. Deshalb wird es gar keinen Sinn machen, das alles so nach einer Strichliste oder nach einer Checkliste abzuhaken. Und das haben wir das im Training gemacht und jetzt das. Sondern ich muss versuchen, meine Spieler oder meine Talente dazu zu befähigen, situativ Entscheidungen richtig zu bewerten und dann hoffentlich auch die richtige Entscheidung zu treffen.
Ich glaube, das ist der Punkt, wo Unternehmen wahrscheinlich super viel vom Sport lernen können, weil wir sprechen dauernd davon, also die Welt wird irgendwie komplexer, die Märkte werden dynamischer und wir brauchen mehr eben von einem anderen Lösungsweg. Und das heißt aber ja eigentlich im Unternehmenskontext, dass sich Talente von den bisherigen Vorgaben und Prozessen lösen müssen, ne? Also die müssen eigentlich ausbrechen und sagen, wir machen jetzt Dinge anders, weil es der Markt oder die Kundenanforderungen so erfordert. Und das heißt, die müssen überhaupt in die Lage versetzt werden, dass das auch geht. Also, dass ich Eigenverantwortung übernehme, dass ich selber eine Entscheidung treffe, dass ich Kreativität zulasse. Und da können, glaube ich, Unternehmen viel vom Fußball oder vom Sport generell lernen, zu sagen, wie kann ich meine Talente überhaupt in die Lage versetzen, dann Lösungen für solche Themen und Probleme zu entwickeln. Weil das ja heißt, die verstoßen eigentlich gegen Regeln, Prozessvorgaben und lösen sich aus der taktischen Formation raus, weil es gar nicht anders geht. Ich glaube, da sind wir eigentlich so am spannenden Punkt zu sagen, was können wir eigentlich mitnehmen, für Talentprogramme generell. Also wir haben ja so ein bisschen gesehen, dass es so Grenzen hat und ich glaube, viele Unternehmen sind beileibe nicht so weit im Verständnis von, okay, was heißt eigentlich Talent und wie wichtig ist zum Beispiel der Kontext. Lass uns gerne nochmal am Ende einen Blick so nach vorne werfen. Was ist denn wichtig, wenn man nach vorne schaut, wie kann man Talente besser entwickeln und vielleicht, was sind auch so gute Prinzipien, um Rahmen zu schaffen, damit Talente sich entwickeln können. Ich weiß, dass ihr da sowas habt wie Prinzipien, vielleicht kannst du da mal so die in deinen Augen wichtigsten hervorheben.
Ja, das wichtigste Prinzip ist es, möglichst lange, möglichst vielen, in dem Fall Spielern, Fußballern, die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und den Sport und den Fußball zu lernen, zu trainieren und zu spielen. Ja, möglichst möglichst großen Anzahl an Kindern oder an Jugendlichen oder an Erwachsenen möglichst lange die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben an diesem System und die Talentidentifizierung bzw. die Selektion möglichst lange nach hinten schieben, um eben aus einem großen Schatz an Talenten dann idealerweise zu gucken, okay, wer passt denn jetzt tatsächlich für mich? Dann ein weiteres wichtiges Prinzip ist, mehrere Einstiegs-, aber auch wieder Ausstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Ja, nur weil ein Spieler in der U15 oder in der U17 nicht meinen Anforderungen genügt, bedeutet es nicht, dass er in der, weiß ich nicht, wenn er 18 ist, wenn er 19 ist, wenn er 20 ist oder 25 ist, dass er da nicht vielleicht sogar wieder passen würde. Klassisches Beispiel wieder Niklas Füllkrug, der eben für 3, 4, 5 Jahre nicht mehr gut genug war scheinbar und jetzt plötzlich mit Ende 20 wieder der Retter der Nation ist.
Ja, lass mich da gleich rein, weil ich glaube, das ist eigentlich voll spannend, weil das ist ja bei Unternehmen ganz normal, ne? Also da ist die Anforderung vielleicht ein bisschen diffuser, aber eigentlich brauchen wir einen großen Pool an Talenten, die jederzeit sagen können, ah ja, das ist jetzt mein Thema, das ist ein Problem, das kann ich bearbeiten und das eben nicht. Also du musst eigentlich immer, also du brauchst eigentlich eine große Auswahl an Talenten. Das ist vielleicht jetzt am Ende, wir haben viel über junge Menschen gesprochen, Aber letztlich ist ja Talent auch nicht altersbegrenzt, im Sport wahrscheinlich schon. Aber wie du es gesagt hast, Philipp Lahm ist auch am Ende seiner Karriere nochmal auf eine andere Position gekommen. Also so ein anderes Verständnis von Talent zu haben, vielleicht irgendwie breit gefasst und Kontexte zu schaffen, dass man immer wieder situativ das passende Problem ausstellt, damit sich Talente angezogen fühlen und sagen, okay, das ist jetzt mein Thema. Und wenn es dann vorbei ist, dann sagen, ja, das ist auch vielleicht nicht mehr mein Thema. Also ja, glaube ich, auch für Unternehmen super wichtig.
Soll ich weitermachen?
Ja, ja, bitte, unbedingt. Mach mal. Welche noch?
Dann wahnsinnig wichtig ist es, eine klare Idee oder Philosophie zu haben. Was ist denn eigentlich ein Talent für mich? Ja, also eine Art, im Fußball wäre es ein Positionsprofil oder ein Talentprofil. Ja, was möchte ich denn eigentlich sehen? Und dann daraus die Identifikationswerkzeuge ableiten. Und die nicht nur einfach anhand von einzelnen Tests zu machen, sondern das Ganze, wie wir vorhin auch schon mal gesagt hatten, ja, so mehrdimensional wie möglich. Und da spielen objektive Tests genauso eine Rolle wie aber auch subjektive Eindrücke. Dass ich mit meinem Trainerkollegen, mit meinem Scout, mit meinem sportlichen Leiter drüber spreche, was ist denn für uns ein Talent, warum ist das jetzt ein Talent, aber der andere nicht, um dann zu gucken, okay, sind wir in Retrospektive, wenn wir das seit 5 Jahren oder 6 Jahren machen, wie genau sind wir denn eigentlich in unserer Talentprognose beziehungsweise in dem, was wir als Talent erwartet haben beziehungsweise wir uns entschieden haben? Weil das ist oft ein Faktor, der überhaupt nicht mit eingerechnet wird. Was haben wir eigentlich die letzten 4, 5, 6 Jahre gemacht und was haben wir denn eigentlich ausgebildet und wo lagen wir richtig und wo lagen wir falsch? Was wahnsinnig wichtig ist, nicht nur im Sportbereich, sondern könnte ich mir auch vorstellen, im Unternehmenskontext. So, wer ist uns denn vielleicht als Unternehmen auch durch die Lappen gegangen? So, wer ist ein Senkrechtstarter bei einem Konkurrenten, bei einem Marktteilnehmer, den wir hätten eigentlich auch ausbilden können oder bei uns in eine Position bringen können, wo wir gesagt haben, nee, der passt uns nicht, weil er den objektiven Test XY nicht erfüllt hat oder das Kriterium.
Finde ich mega spannend. Gerade diese objektiven Tests, glaube ich, da sind wir relativ nah dran. Ne? Also das ist irgendwie Persönlichkeitstest, irgendwelche Scores und so, dass man da so eine relative Betrachtung reinmacht und sagen, okay, wie, also auch nochmal gucken, welche Talente finden wir nicht oder welche haben wir nicht, also einen kritischen Blick drauf. Und ich glaube, so dieses, die subjektiven Eindrücke auch wieder mehr reinholen. Ich glaube, gerade so im Unternehmenskontext versucht man natürlich viel auch im Kontext von irgendwie einer diverseren Arbeitnehmerschaft so zu gucken, dass das objektiv ist, aber der subjektive Faktor, dass der nicht negiert werden darf, ne, und dass man den auch zulässt. Ich denke da irgendwie auch zu sagen, okay, das Team muss auch schauen, dass das passt dazu, ne? Also wen brauchen wir wirklich, wenn er die Personalabteilung sagt, ja, hier, die Person erfüllt jetzt hier das Anforderungsprofil und dann treffen sich das erste Mal am ersten Arbeitstag mit dem Team, dann denkt man so, ja, gut, das passt jetzt aber so hier gar nicht, weil wir haben eigentlich, also von der Entwicklung, vom Reifegrad, wie hast du es gesagt vorhin, vom relativen Trainingsalter ist der irgendwie ganz woanders. Das merken wir aber jetzt erst, weil die richtigen Leute zusammensitzen, also so diesen subjektiven Eindruck reinlassen und die objektiven Kriterien vielleicht auch mal so rückwirkend betrachten. Ne? Also war das, was wir am Anfang wirklich gesucht haben, das, was am Ende die passenden Talente gezeigt und rausgefiltert hat.
Und last but not least, irgendwie schaffen, auch langfristige Lern- und Entwicklungsumgebung bereitzustellen. Das Talent ist einfach nichts Statisches, sondern es ist einfach, und auch Talentförderung, sondern das ist ein was Längsschnittliches, es ist was, das über Jahre, über vielleicht Jahrzehnte sogar geht und es sich immer wieder ändern kann. Und man muss es aber schaffen, eine Lern- und eine Entwicklungsumgebung im Verein oder in der Mannschaft zu kreieren, die Talenten und Nicht-Talenten die Möglichkeit gibt, ja, sich weiter zu entwickeln und weiter zu lernen.
Ja, das, ich habe vorhin auch mal versucht, so 3 Prinzipien rauszuhauen und das wäre das, was ich auch sagen würde, irgendwie Freiräume schaffen und das heißt im Unternehmenskontext auch dafür Geld und Zeit in die Hand zu nehmen, ne? Und das heißt gerade eben nicht effizient zu sein, sondern wahrscheinlich mal Projekte zu machen, die immer einen Marktbezug haben, also so, wo echte Themen gemacht werden, also im Wettbewerbsmodus, im wirklichen Moment und dann dürfen die da mal sich ausprobieren und üben und das kann sein, dass das Verschwendung war, das heißt, man verliert ein Spiel oder ein Produkt ist nicht erfolgreich, aber diese echte Übungssituation häufiger schaffen und das eigentlich über den ganzen über die ganze Lebensdauer eines Menschen im Unternehmen, also immer wieder Freiräume schaffen, Und dann das, was ich da auch dann, das haben wir vorhin auch ganz oft gesagt, so Kontextarbeit, ne? Also nicht spezifisch auf einzelne Sachen draufgehen nur, sondern immer wieder Kontext zu schaffen. Niklas Füllkrug wird sicherlich viel Kopfballtraining gemacht haben, aber er wird auch immer wieder die Situation gehabt haben, wo er das gebraucht hat. Also immer wieder so den Kontext schaffen. Und ich glaube, im Unternehmenskontext ist das noch viel wichtiger als im Fußball, weil der Fußball einfach aufgrund seiner Art schon so komplex ausgelegt ist, dass es eh passiert. Aber ich glaube, im Unternehmenskontext diese Talente mit echten Problemen versorgen, sollte, glaube ich, im Talentprogramm immer Teil davon sein. Und das Letzte, was ich eigentlich ganz spannend finde, haben wir gar nicht drüber gesprochen, wahrscheinlich, weil das für dich ganz klar ist, ist so, ich habe sowas wie so, Passung statt Heldentum geschrieben. Das heißt eigentlich so, natürlich haben wir die Talente, nach denen wir suchen. Und ich glaube, gerade im Fußball sehen wir, dass so einzelne Talente immer, also wir suchen immer den nächsten Messi oder den nächsten Cristiano Ronaldo. Aber letztlich ist der beste Spieler immer nur so gut wie die Mannschaft, ne? Also es geht immer um diesen Mannschaftsgedanken und egal wie viel Talente wir fördern, wir müssen immer mitdenken, dass wenn wir individuelle Förderung machen, dass die kollektive Förderung, dass das Mannschaftsdenken nicht verloren geht. Gerade im Unternehmen, glaube ich, also oder Unternehmen sind da relativ anfällig für, dass sie Einzelne hervorheben und vergessen, dass Leistung eigentlich immer im Verbund entsteht.
Absolut. Also das ist bei Mannschaftssportarten, ist es selbsterklärend. Das ist aber auch bei Einzelsportarten so, da sieht man zwar im Wettkampf, sieht man immer nur den einzelnen Biathleten, wie er vielleicht läuft und schießt, aber was dahinter steckt in seiner Trainingsgruppe und auch in den Jahren, Jahrzehnten, die er in der Förderung erfahren hat, das ist dann logischerweise was Soziales, was im Gruppen- und im Mannschaftskontext passiert. Absolut.
Wunderbar. Also wenn wir es zusammenbinden, würde ich sagen, wenn man Talente richtig fördern will, braucht man eigentlich eine breitere Auswahl, auch im Sport, aber auch im Unternehmen. Man muss sich überlegen, was ist eigentlich, also wann können die rein und wann können die wieder raus? Also viele Möglichkeiten der Andockstellen für Talente schaffen und dann überlegen, wonach suchen wir eigentlich, also eine klare Idee von Talent und da beide Dinge berücksichtigen, irgendwie objektive Kriterien, die wir aber auch nachhalten und subjektive Bauchgefühle, damit es mit der Passung stimmt und am besten langfristige Räume schaffen und auch Geld und Zeit in die Hand nehmen, damit sie sich entwickeln können und Talente mit den passenden Problemen versorgt werden. Ich würde sagen, ich bin satt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten wahrscheinlich noch in vier Dinge reingehen können. Ich bin gespannt, wie so die Leute, die sich mit Talentprogrammen im Unternehmenskontext beschäftigen, damit umgehen. Aber ich hatte viel Spaß. Wenn du nicht noch was hast, würde ich sagen, binden wir es ja ab, oder?
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Lukas. Vielen lieben Dank.
Wunderbar.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.